Hans-Jakob Schibler und ich werden je einen Predigtteil halten aus dem ersten Jakobusbrief und ich fange an mit Jakobus 1, Verse 12 bis 18. Selig der Mann, der die Prüfung besteht, denn wenn er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand, der in Versuchung gerät, sage, von Gott werde ich in Versuchung geführt. Gott nämlich lässt sich vom Bösen nicht versuchen und er führt niemanden in Versuchung. Ein jeder wird von seiner eigenen Begierde in Versuchung geführt, wenn er sich von ihr locken und ködern lässt. Wenn dann die Begierde schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt, die Sünde aber, wenn sie ausgereift ist, gebiert den Tod. Lasst euch nicht täuschen, meine geliebten Schwestern und Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, vom Vater der Himmelslichter, bei dem es keine Veränderung und nicht die Spur eines Wandels gibt. Aus freiem Willen hat er uns geboren durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam die Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Jakobus 1, 12 bis 18. Liebe Gemeinde, nichts weniger als die Krone des Lebens wird uns hier zugesagt. Was krönt ihr, was krönt mein Leben? Finden wir im Beruf Sinn und Erfüllung oder in der familiären Gemeinschaft? Gelingt es uns vielleicht sogar, Spuren zu hinterlassen? Haben wir uns Ziele gesetzt, die wir zumindest teilweise erreicht haben, konnten sogar Lebensträume in die Tat umgesetzt werden? Ein alter Mann sagt zum Beispiel, die Frage nach dem Sinn des Lebens habe ich mir noch nie gestellt. Ich bin dem Herrgott dankbar, dass er mich gesund hat alt werden lassen. Gesundheit bis ins hohe Alter als Krönung. Ein Schüler sagt, Sinn des Lebens, das sind meine Familie, meine Kollegen, Sport, Freude am Leben, Friede auf Erden. Ich bin so froh, dass ich lebe. Lebensfreude und Frieden als Sinn des Lebens, als Krönung. Der Sinn des Lebens ist die Liebe selbst, sagt eine Frau. Freude am Leben, Liebe. Damit nähern wir uns sehr den Aussagen, die wir gehört haben. Dort geht es nämlich in erster Linie um die Liebe Gottes. Die Krone des Lebens ist uns von Gott verheißen, und zwar dann, wie es heißt, wenn wir Gott lieben und dem widerstehen, was uns von Gott trennen könnte. Der Briefschreiber ermahnt uns, aber seine Worte sind von Freude geprägt. Warum? Weil das, was wir empfangen, ein Geschenk von oben ist. Gott durchbricht die Grenzen dieser Welt und schickt von außerhalb seine Gaben zu uns. Damit stillt er unsere Sehnsucht nach einem Leben in Fülle, in welchem Raum geschaffen wird für das Umfassende und Unbegrenzte. Viele sagen etwas anderes. Das Leben ist keine Freude, sondern ein Kampf. Stimmt das? Menschen können das so sehen, wenn sie in Beruf und Familie um Zeit und Freiräume kämpfen, um Machtpositionen, um Anerkennung und Liebe um Erfolgserlebnisse im Beruf und auch in der Freizeit. Könnte es sein, dass diese Menschen glauben, sie müssten sich in diesen Lebenskampf begeben und ihn bestehen, damit sie dann von anderen geliebt werden? Unser Bibeltext befreit uns von solchen Gedanken. Wer liebt, so heißt es, steht unter der großen Zusage, dass er anerkannt, angenommen und geliebt ist. Wenn das so ist, warum gibt es dann trotzdem einen Lebenskampf? Der Verfasser, der den Brief Jakobus zuschreibt und widmet, sieht die Welt zwischen Gut und Böse unterteilt. Da sind auf der einen Seite die Welt des Lichts und des Lebens und da ist andererseits die Welt der Finsternis und Dunkelheit. Dualismus heißt diese Weltanschauung, wie sie zum Beispiel in vielen Wildwestfilmen alten vorkommt, wo schlussendlich der Gute mit der Pistole über das Böse siegt. Neuerdings gibt es allerdings, zum Glück würde ich sagen, immer mehr Filme, die von einem solchen Schema abweichen. Der Reformator Martin Luther hat aus diesem Grund den Jakobusbrief nicht gemocht und gesagt oder behauptet, er habe keine evangelische Art. Wie dem auch sei, der Gedanke, dass das Leben ein Kampf ist, ist nicht von der Hand zu weisen. Da kämpfen Menschen gegen Mutlosigkeit, gegen Resignation, gegen Burnout, gegen Depression. Da erkennen Menschen, dass Geld und Macht nicht alles sind, trotzdem erliegen sie immer wieder der Versuchung, Materielles über alles andere zu stellen. Wie können wir uns in diesen Grauzonen unseres Lebens orientieren? Als Grundlage dient Ihnen und mir das Evangelium, die frohe Botschaft von Freiheit, Vertrauen und Verantwortung. Dieses Evangelium öffnet meinen Horizont für das Du, auch für die Tiere und für die Pflanzen. Albert Schweitzer war nicht nur ein bekannter Tropenarzt und Orgelspieler, sondern auch ein sehr engagierter Theologe. Er spricht von der Ehrfurcht als wichtige Grunderfahrung. Alles von Gott Geschaffene, sagt er, will leben. Gut ist gemäß Schweitzer Leben erhalten, Leben fördern, dem Leben, das entwickelbar ist, zur vollen Entwicklung verhelfen. Leben könnte in diesem Sinn für Sie, für mich bedeuten, Beziehungen zu anderen haben oder aufbauen, aneinander denken, füreinander da sein, aufeinander Rücksicht nehmen, miteinander teilen, eigene Freiräume kreativ und selbstbewusst wahrnehmen. Jakobus ermutigt uns, nicht aufzugeben im Kampf um und für das Leben. Er sagt sogar, dass wir auf diesem Weg siegen werden. Wer wird die Krone des Lebens empfangen? Menschen, die sich engagiert und freudig für Gottes Reich der Liebe, der Gemeinschaft und des Friedens einsetzen. Menschen, die im Geben und Nehmen Erfüllung erleben. Die Krone des Lebens, ein Symbol dafür, dass Gott diejenigen ins Recht setzt, die seinem Auftrag folgen und sich für das Gute und Lebensfreundliche einsetzen, sie werden am Ende die Siegerinnen und Sieger sein. Amen.
Aus dem ersten Kapitel des Jakobusbriefes lese ich Ihnen nur noch die Verse 19 bis 27. Ihr wisst es doch, meine geliebten Brüder und Schwestern, jeder Mensch soll schnell sein im Hinhören, langsam aber im Reden und erst recht langsam, wenn er zornig ist. Denn der Zorn eines Mannes schafft die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt. Lasst uns daher alles ablegen, was uns schmutzig macht, was strotzt vor Bosheit, und in Sanftmut das Wort annehmen, das in euch eingepflanzt ist. Es vermag, eure Seelen zu retten. Seid aber Täter des Wortes, nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer das Wort bloß hört, nicht aber danach handelt, gleicht einem Mann, der sein Gesicht, das er von Geburt hat, im Spiegel betrachtet. Er betrachtet sich selbst, geht weg und vergisst sogleich, wie er aussieht. Wer sich aber in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit und dabei bleibt. Wer also nicht ein Hörer ist, der alles wieder vergisst, sondern ein Täter, der sein Werk tut, der wird selig sein bei dem, was er tut. Wer meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist leerer Wahn. Reine und unbefleckte Frömmigkeit vor Gott, unserem Vater, ist dies: sich kümmern um Witwen und Waisen in ihrer Not und sich vor der Beschmutzung durch die Welt bewahren. Lieber Jakobus, mir ist nicht bekannt, ob du auf deinen Brief schon jemals eine Antwort bekommen hast. Ich versuche es einmal. Was ich weiß, du bist nicht Jakobus, der Bruder von Jesus, der in der Urgemeinde in Jerusalem beim Aufbau eine führende Rolle spielte. Der bist du nicht. Aber trotzdem wurde dein Brief ja aus irgendeinem Grund oft diesem Jesus-Bruder zugeschrieben. Du bist vielleicht im syrischen Raum in einer judenchristlichen Gemeinde aufgewachsen. Du legtest dir eine große Autorität zu und mit der Zeit hörte man aus deinen Worten den Jakobus der ersten Stunde reden. Wir haben von dir nur diesen einen Brief. Du wendest dich darin an die 12 Stämme in der Diaspora. Das tönt sehr jüdisch, aber du meinst damit die Gesamtheit der christlichen Gemeinden, die alle durch Flüchtlinge und Missionare entstanden sind, schon vor, aber vor allem nach der schlimmen Katastrophe, als die Römer Jerusalem und den Tempel zerstörten und damit auch unsere Urgemeinde in ihrem Lebensnerv trafen. In der Zwischenzeit haben sich diese Gemeinden oder einige von ihnen gefestigt. Sie leben im christlichen Glauben. Aber da gibt es auch schon Missverständnisse und verkehrtes Handeln und du hältst es für deine Aufgabe, den Mahnfinger zu erheben. Bevor ich fortfahre, jetzt noch ein paar Worte zu mir. Vom Namen her bin ich auch ein halber Jakob. Und habe in der reformierten Gemeinde in Horgen als Pfarrer vielleicht eine ähnliche Aufgabe wie du. Oder genauer gesagt, ich hatte diese Aufgabe. Heute, wo ich das schreibe, geht sie zu Ende. Umso mehr denke ich, und da helfen mir deine Worte darüber nach, was ich jetzt die ganze Zeit gemacht habe. Zum Beispiel feierten wir auch das Reformationsjubiläum. Das Ereignis, dem wir unsere besondere Art von Kirche und christlicher Gemeinde verdanken. Und da muss ich dir zuerst ganz offen etwas sagen. Für dich nicht unbedingt angenehm, aber ich denke, du weißt es schon. Einer der Männer, wahrscheinlich der wichtigste in dieser Reformationszeit, als man die frohe Botschaft, so wie sie in der Bibel steht und nicht als Fake News, wie wir heute die von Agenten oft absichtlich gefälschten Nachrichten nennen, als man zu der in der Bibel durch Leute wie dich bezeugten christlichen Botschaft und Wahrheit zurückfand, unter denen, die das anleiteten, er hat dann auch die ganze Bibel auf Deutsch übersetzt, war Martin Luther. Und er war, wie gesagt, einer der bedeutendsten. Aber nun hat ausgerechnet er von deinem Brief unflätig geredet. Als Strohherne Epistel bezeichnete er ihn. Heute würde man sagen, dein Brief ist das Pergament nicht wert, auf dem er geschrieben ist. Und das, weil Luther der Meinung war, du hättest das, was er als seine tiefste gewonnene Erkenntnis bezeichnete, dass wir durch den Glauben allein und nicht durch unsere Taten die Anerkennung von Gott bekommen. Du hättest genau diese Erkenntnis wieder rückgängig gemacht, indem du auf die Priorität des Handelns hingewiesen und gesagt hättest, dass der Glaube ohne die Werke tot sei. Aber ob du das wirklich so gemeint hast, wie es Luther verstand, dass bei dir die Werkgerechtigkeit vor der Glaubensgerechtigkeit steht, das ist zu bezweifeln. Und vielleicht kann man das ja zeigen an diesem wunderbaren Satz, den du geschrieben hast, nämlich, dass wir Täter des Wortes sein sollen. Also ich muss dir sagen, schon allein diese Formulierung, Täter des Wortes, die ist einmalig. Du sagst ja gerade nicht Täter des Gesetzes. Dann hätte Luther ja recht, das wäre Werkgerechtigkeit. Das wäre der Irrtum, dass wir durch Einhalten von Vorschriften uns und die Welt retten könnten. Du sagst Täter des Wortes. Und mit dem Wort ist ja kein anderes als das Mensch gewordene Wort gemeint, die Botschaft von Gott, dass er uns als sein größtes Geschenk die Liebe anvertraut und dass dieses Versprechen im Leben von Jesus eine menschliche Gestalt annahm. Dass alles, was Gott uns zudenkt, dass es in diesem Jesus von Nazareth ein Leben bekommt. Was Liebe ist, was sie vermag, ihre Schwäche, die zugleich ihre Stärke ist, wie sie sich verschenkt und damit immer mächtiger wird, über den Tod des Einzelnen hinaus wirkt, neues Leben schafft, das alles können wir an Jesus miterleben. Und nun sollen wir Täter dieses Wortes werden. Nicht nur Hörer der Botschaft, dass es so ist, sondern Ausführende. Ich muss immer an den Satz denken, den Jesus im Evangelium sagt und den Luther bestimmt nicht anzweifelte. Was nennt ihr mich immer Herr, Herr? Und tut nicht, was ich sage. Täter des Wortes sein, das ist tun, was Jesus sagt und vorlebt. Das Wort, das er mit seinem Leben verkörpert, weitersagen und es zugleich selber zu verkörpern suchen. Was redet ihr und tut nicht, was ich sage? Lieber Jakobus, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, aber man kann das natürlich auch als Kritik hören. An dem, was du machst, wenn du diesen Brief schreibst, oder was wir machen, wir Pfarrpersonen, wenn wir predigen. Oder wenn wir überhaupt immer so viel reden, vor allem reden, tun wir dann auch, was Jesus fordert. Trotzdem möchte ich dir sagen, dass es mir hilft. Wenn du sagst, Täter des Wortes, also es geht ja doch auch um das Wort, um das Gesprochene, um die Kommunikation, um das sich erklären. Aber das Reden allein ist noch nicht die Tat des Wortes. Aber was ist die Tat des Wortes? Bei deinen Ausführungen fällt mir auf und das ist es vielleicht, was Luther gestochen hat, wirst du doch ein wenig gesetzlich oder sogar etwas zwanghaft, wenn du über Versuchung und Lust der Begierde redest. Lust ist nicht per se etwas Negatives. Aber was du über das Reden miteinander sagst, dass man vor allem gut zuhören soll und nicht sofort mit Zorn reagieren, also das ist ja höchst modern. Es könnte von einem heutigen Kommunikationsprofessor stammen. Und dann, das ist mir das Liebste und das sage ich gerne weiter, dass Tat des Wortes immer auch soziales Engagement ist. Eintreten für die Schwachen und natürlich auch für die Starken in den Momenten, wo sie schwach sind. Das wechselt ja manchmal sehr schnell. Doch darüber vergisst man dann leider, dass es natürlich auch die ewigen Verlierer gibt. Um sie sich wirklich zu kümmern, das ist schwer. Nicht zuletzt deswegen, weil wir insgeheim fürchten, wenn wir zu viel mit ihnen teilen, dass wir dann selber nichts mehr haben und dass sich dann alles umkehrt und auf einmal wir die Verlierer sind und nicht mehr herauskommen. In dieser Situation Täter des Wortes zu sein und zu bleiben, das können wir nur als Gemeinschaft, als Christen und Staatsbürger. Lieber Jakobus, anstelle einer Predigt werde ich diesen Brief im Abschiedsgottesdienst nach fast zweijähriger Tätigkeit in der Gemeinde Horgen vorlesen. Ich feiere den Abschied zusammen mit meinem Kollegen Daniel Frey. Während einer längeren Pfarrvakanz waren wir in Horgen die Pfarrerstellvertreter. Ich hoffe, dass mein Brief an dich, der Gemeinde, Aufschluss darüber gibt, wie ich meinen Auftrag verstanden habe und wie ich es anzupacken versuchte, dass ich mich bemühte, im Sinne, wie ich es bei dir finde, ein Täter des Wortes zu sein und nicht nur ein Schwätzer, dass ich es mir jedenfalls gewünscht hätte. Anhand deines Briefes werden sie besser beurteilen können, was gelang und was missriet. Viel wichtiger aber, durch deinen Brief bekommen sie selber etwas in die Hand, um ihre eigene Tatkraft am, im und durch das Wort Jesus Christus zu leben und zu verantworten. In Analogie zu Luther, der von den mündigen Christen gesagt hat, jeder ist ein Priester, die ganze Welt ist ein Kloster, sage ich mit deinen Worten, jedes Horgener Kirchenmitglied, jede und jeder hier ist ein Täter oder eine Täterin des Wortes. Und ich kann nur hoffen, dass sie diese Verantwortung als Kräftigung, als Segen und als ein Geschenk Gottes annehmen, mit eigenem Leben füllen und bewahren. Dir, der du das Wort von den Tätern des Wortes geprägt hast, gebührt aufrichtiger Dank. Und was ich noch sagen wollte, vergiss das mit der Stauernen Epistel. Liebe Grüße, Hans Jakob.